Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Schön, dass Sie bei uns sind. Ganz herzlich willkommen. Die Filme meines heutigen Gastes dürften Sie wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Charité Intensivstation 43 war mit millionenfachen Views eine der erfolgreichsten Dokuserien des deutschen Fernsehens. Über andere Filme haben wir hier auch schon gesprochen und werden es heute zum Teil tun. Ich freue mich sehr. Mein heutiger Gast ist der Dokumentarfilmer Karl Gestorfer. Schön, dass du hier bist. Mal wieder, muss man sagen.
Mal wieder, und es freut mich immer, lieber Utz. Hallo.
Schön. Es gibt so eine Geschichte, eine Begegnung aus deinem Leben, die hast du mir nie zu Ende erzählt. Sie hat einen grausamen Hintergrund, ist aber auch auf eine Art hoffnungsvoll. Es geht um dich rund um 2000. Du hast dich nach Ruanda begeben, weil dich die Aufarbeitung des Völkermords dort interessiert hat. Wir erinnern uns, Hutu mordeten Tutsi, rund 1 Million Opfer damals. Und du hast dich in Gefängnisse begeben und hast dort Gespräche mit Menschen geführt. Und hattest eine Begegnung mit einem Mann und einer Frau, die in einer besonderen Verbindung miteinander standen. Was war das für eine Verbindung?
Das war auf den ersten Blick eine sehr liebevolle Verbindung. Weil wenn man in Afrika im Gefängnis ist, dann kann man nicht davon ausgehen, dass man versorgt wird und Essen bekommt. Man ist angewiesen auf die Hilfe von außen. Und der Mann war, ich weiß jetzt nicht mehr, zu lebenslänglich oder zum Tode verurteilt. Und die Frau hat ihm immer Essen gebracht. Und was sich dann herausgestellt hat, ist, dass der Mann verurteilt war, weil er an einem Roadblock, also einer Straßensperre, so wie der Völkermord damals zum großen Teil stattgefunden hat mit Macheten, die ganze Familie dieser Frau umgebracht hat. Und diese Frau hat gesagt, er hat niemanden mehr in seinem Leben und ich habe niemanden mehr in seinem Leben und ich habe ihm vergeben, weil er hat mich um Vergebung gebeten. Und so haben die sich jeden Tag gesehen und getroffen. Und das hat mich wirklich, ich kann nicht mehr sagen beeindruckt, das hat mich verwirrt. Also das war eigentlich ein ganz einschneidendes Erlebnis, das ich damals hatte.
Du hast mir das mal so am Rand eigentlich mehr erzählt. Und mich hat das auch mehrfach beschäftigt. Ich bin dann irgendwann drauf gekommen, irgendwie hat das ganz viel mit dem zu tun, was in deinen Filmen zu sehen ist. Es geht häufig bei dir wirklich ums Ganze. Es gibt häufig eine moralisch-ethische, eine gesellschaftlich politische Dimension, und man entdeckt in der ganzen Rohheit des Lebens oder des Todes dann da bei dir aber häufig etwas zutiefst Menschliches und Hoffnungsvolles. Würdest du das auch so beschreiben?
Absolut. Und damals war ich noch nicht mal 26 und ich habe das eigentlich gar nicht verstanden. Und deshalb sage ich, es hat mich verwirrt. Also ich habe nicht nur die Schönheit gesehen, sondern es hat mich auch zutiefst verwirrt. Und ich weiß das einfach noch, weil ich damals auch ein Tagebuch geführt habe und das auch niedergeschrieben habe. Und ich manchmal lese ich das und dann sehe ich, wie überwältigt ich von diesem Moment war. Und du hast völlig recht, rückblickend. Ich war dann 2014, 2015 während des Ebola-Ausbruchs in Liberia. Und auch da sind ja diese Geschichten passiert, wo erstmal fast so Schuld- und Sühne-Geschichten, wo auch die Kraft der Vergebung dann oft auf eine Art und Weise da ist, wie man sie gar nicht erwarten würde.
Ebola, das Virus überleben, der Film dazu, über den haben wir hier auch schon gesprochen. Auch die Arbeit Charité Intensiv, Station 43, da ging es ja auch um Leben und Tod und Fragen von Moral und Ethik. Du hast dich zuletzt mit dem Organmangel in Deutschland beschäftigt und da auch schonungslos hingeblickt. Du hast dich in die Ukraine begeben, zu Vira, einer Kinderärztin, die dort in Lviv arbeitet. Da sprechen wir später noch ausführlicher drüber. Warum interessieren dich so extreme, ja fast schon grenzenhafte Momente des Lebens, also die dich ja auch teilweise an deine eigenen Grenzen bringen?
Ich glaube, weil diese Situationen des Menschsein wirklich sehr klar zutage fördern. Ich bin Dokumentarfilmer und das hört sich vielleicht jetzt sehr analytisch und rational an, aber sowohl Ebola in Liberia als auch der Krieg in der Ukraine als auch Covid, und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer können das verstehen. In solchen Extremsituationen ist man selbst oft in einer Situation, wo man plötzlich Entscheidungen fällen muss, die ganz fundamental sind. Und wo man sich selbst fragen muss, was sind meine Werte und wahren Überzeugungen? Und wo man gewissen Entscheidungen und Situationen nicht mehr entkommen kann. Und als Dokumentarfilmer suche ich das natürlich und vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum ich mich in diese Situationen begebe, weil für mich ist es mehr ein Kontext, wo ich dann versuche, Geschichten zu finden und diese Geschichten sind immer Geschichten von Menschen und über das Menschsein. Wie sie dann aussehen werden, das weiß ich vorher nie, aber ich habe dieses Grundvertrauen, dass ich sie finden werde.
Mhm. Sprechen wir noch ausführlicher drüber, was mich sehr freut, und wir wollen heute uns auch noch Großes vornehmen und uns die Frage stellen, wie wir als Menschen Trost finden im Zusammenhang mit so etwas wie für viele sehr belastendem, wie dem eigenen Tod, ohne vielleicht die Hoffnung durch eine Religion dafür zu bekommen. Ganz herzlich willkommen, Karl Gerstorfer. Schön, dass du da bist.
Danke.
Lieber Karl, ich würde gerne mal ganz praktisch mit dir über etwas reden, und zwar Nähe und Distanz bei deinen Filmen. Ist wahrscheinlich was, was du häufiger als Frage bekommst. Für viele deiner Filme, für die du ja auch wirklich mehrfach ausgezeichnet wurdest, bist du eine längere Zeit ganz, ganz nah dran an Menschen, bist Verbindungen eingegangen und am Ende sieht man häufig vor allem die Bilder des Films, die du unkommentierst für sich sprechen lässt. Und der Kontakt zu den Menschen besteht aber nach Fertigstellung des Films häufig weiter. Nehmen wir mal Viras War, also das Kriegstagebuch einer ukrainischen Kinderärztin. Du hast sie mehr oder weniger zufällig in Lviv in der Westukraine kennengelernt, wolltest eigentlich Richtung Front damals. Warum bist du nochmal bei ihr geblieben?
Weil sie einfach ein ganz wundervoller Mensch ist und sich sofort mir gegenüber geöffnet hat und ich einfach so ein Bauchgefühl hatte, da ist mehr, da will ich bleiben.
Warum glaubst du, öffnen sich dir Menschen?
Wahrscheinlich öffnen sich mir Menschen, nicht alle Menschen. Ich glaube, sie öffnen sich, weil ich dann doch ein wahrhaftiges und wahres Interesse an ihrer Arbeit oder ihrer privaten Situation oder ihrem Leben habe. Und ich glaube, wenn Menschen ein ehrliches Interesse spüren und auch die Lust haben, sich zu öffnen, dann öffnen sie sich.
Kommt es eigentlich auch mal vor, dass dir jemand gar nicht so sympathisch ist, oder funktioniert das dann bei dir nicht mehr so?
Das würde nicht funktionieren. Und man sieht in meinen Filmen natürlich nur das, was funktioniert hat. Also deshalb, es gibt natürlich auch Umstände, wo sich Menschen nicht öffnen. Bei Vira war es zum Beispiel so, dass ich erst vor nicht mal 2 Wochen aus der Ukraine jetzt zurückgekehrt bin und ich wollte eigentlich mit ihr weiterdrehen und vor allen Dingen die Geschichte mit ihrem Mann Sascha drehen, der an der Front gekämpft hat und dort zwar nicht direkt verwundet wurde, aber physisch so in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil er im Winter gekämpft hat, hat dann Nierenprobleme bekommen, muss jetzt an die Dialyse. Und vor allen Dingen ist er schwer traumatisiert, weil er so viele seiner Freunde und Kameraden sterben gesehen hat. Und eigentlich wollte ich diese Geschichte drehen, wie Viras Mann, den sie ja wirklich liebt und um den sie sich so viele Sorgen gemacht hat, wie der wieder zurückkehrt von der Front und zu Hause mit ihr lebt. Nur ist es leider nicht möglich, weil Sascha so verschlossen ist und so traumatisiert ist von seinen Kriegserfahrungen, dass da kein Rankommen an ihn ist. Und Vira und ich haben gesprochen und wir haben das auch Sascha gesagt. Aber Vira hat auch gesagt, nee, Karl, im Moment ist da keine Chance, dass wir dieses Projekt verwirklichen können.
Mhm. Trotzdem warst du da und hast es länger ein wenig zumindest versucht, nur um sich mal diese Arbeit praktisch vorzustellen. Du bist da in der Verbindung mit den Menschen vor Ort, in dem Fall die Familie von Vira, die hat auch noch mehrere Kinder und der Sascha ist eben auch da. Wie machst du das? Hast du dann die Kamera dabei und begleitest die so durch den Alltag und hin und wieder hältst du sie hoch oder gibt es da ganz feste Strukturen?
Eine gute Strategie für einen Dokumentarfilmer ist, und ich bezeichne mich oft mehr als Fotojournalisten als Dokumentarfilmer, weil man stellt sich dann vor, dass ich mit großem Team komme. Ich bin meist oder eigentlich fast immer alleine. Meine Kamera ist sehr klein. Das ist ein größerer Fotoapparat mit Ton. Und die hänge ich mir immer um zu signalisieren, ich bin da, um zu dokumentieren und sozusagen ein bisschen, um die Menschen auch ein Stück weit daran zu gewöhnen. Also die Kamera ist eigentlich immer dabei. Und bei Vera war es so, dass sie gesagt hat, natürlich hat sie mir das irgendwie 5 Tage vorher gesagt, ich habe es auch vergessen, du Karl, ist mein 40. Geburtstag, willst du nicht kommen? Und deshalb bin ich dann Hals über Kopf mit dem Zug in die Ukraine gefahren. Wie sah das aus? Da war eine große Geburtstagsparty, da wurde sehr viel Wodka getrunken, dort waren die ganzen Freunde da, da waren 50 Leute da. Und dann bin ich da einfach dabei. Aber ich drehe auch ein Stück weit die Geburtstagsfeier, die Reden. Und dann den nächsten Tag waren wir in ihrer Datscha und dort habe ich auch geschlafen in der Datscha. Und dann kamen wieder Freunde dabei dazu. Das heißt, ich bin da einfach dabei. Ich werde eingeladen und mir wird auch das Einverständnis gegeben, ein Stück weit an ihrem Leben teilzunehmen. Und dann bin ich dabei mit meiner Kamera, die ich, wie gesagt, nie verstecke, weil ich immer auch signalisieren will, ich bin hier. Und ich habe aber auch eine Rolle und die will ich dann auch erfüllen. Das heißt, ich drehe dann einfach mal.
Mhm. Aber ist das nicht manchmal dann auch schwierig, weil eben noch hast du jemanden zugeprostet und mit ihm Scherz getauscht und wenn er sich das nächste Mal umdreht, dann hast du auf einmal eine Kamera oben und vermischen sich da nicht verschiedene Ebenen? Vielleicht auch manchmal Interessenebenen zwischen dem Dokumentarfilmer Karl Gersdorfer und dem Familienfreund Karl.
Absolut, und das ist sehr richtig. Also das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung, dass man sich immer wieder ein Stück weit rausziehen muss. Weil für die Menschen verschwimmt es natürlich und ich will das ja ein Stück weit. Ich möchte ja, im Englischen sagt man the fly on the wall, die Fliege an der Wand sein, die immer beobachten kann und eigentlich gar nicht da ist. Ich bin aber da und ich muss emotional akzeptiert werden, aber ich darf natürlich nicht so sehr eintauchen, dass ich auch nicht mehr der Beobachter und Dokumentarist bin. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, sich dann immer wieder rauszuziehen. Und ich mache das manchmal auch sehr konkret, weil ich dann auch sage, ja, aber ich bin auch hier, um zu filmen und das ist auch meine Rolle und ihr müsst auch verstehen, dass ich gewisse Dinge nicht mitmachen kann. Jetzt ganz konkret, zuletzt war es auch so, dass ich das ganz schwierig fand, weil eben Sascha so verschlossen war und ich zwar sein Einverständnis hatte zu drehen, aber ich habe permanent gespürt, dass es irgendwie nicht passt. Und dann habe ich auch aufgehört und dann habe ich auch mit Vera gesprochen und ich habe ihr auch gesagt, Vera, ich glaube, das ist jetzt unpassend, dass ich das filme und wir müssen das, wenn überhaupt, zu einem späteren Zeitpunkt versuchen. Und dann kann ich die Kamera auch beiseite legen und dann ist es auch gut.
Ich weiß aus deiner Geschichte, dass es einfach verschiedene Bindungen gibt, die für dich entstanden sind während der Dreharbeiten. Also bei Menschen, die zum Beispiel bei deiner Dokumentation Charité Intensiv gegen die Zeit, wo es um Organmangel geht, quasi um ihr Leben gekämpft haben. Und du warst dabei und die sind jetzt am Leben und haben eine enge Verbindung mit dir. Das kann man auf verschiedene andere Filme auch anwenden. Ist es so, dass du einen größer werdenden Freunden- und Bekanntenkreis hast, der sich aber ganz viel auch aus deiner Arbeit speist oder sind das Kontakte, die sehr intensiv sind, die auch nachklingen und sich dann aber auch wieder verlieren?
Nee, der Kreis der Freunde, was ist eigentlich der richtige Begriff dafür? Und vielleicht muss ich das konkretisieren. Wenn man so nah dran ist an einer dramatischen Geschichte, die ein Mensch erlebt. Ich sage jetzt mal zum Beispiel die Nicole, die eine neue Leber bekommen hat und die wirklich sehr, sehr, sehr nahe am Tod war. Und wo ich einer der Ersten bin nach ihrem Vater, den sie dann kennenlernt, nachdem sie wieder aufwacht und wo ich dann Tag für Tag in dem Prozess begleite, wie sie die ersten Schritte zurück ins Leben tut. Natürlich entsteht da eine Verbindung, die ist was ganz Besonderes und die ist, glaube ich, unausgesprochen. Das weiß ich und das weiß sie. Ob wir jetzt Freunde sind oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wir haben gemeinsam etwas erlebt, was uns sehr eng bindet. Und dann können dazwischen Monate sein, wo wir nicht sprechen. Aber ich weiß, wenn wir uns wiedersehen, dann wird eine sehr tiefe Vertrautheit da sein. Und der Kreis dieser Personen, wo ich eine tiefe Vertrautheit spüre, der wird tatsächlich größer. Ich werde jetzt Anfang September wieder meinen Geburtstag feiern, mache ich eine große Party immer. Und dann lade ich die auch ein und manche kommen. Das ist jetzt nicht so, dass das Dutzende Personen mehr sind. Aber ein paar sind da und das ist mir wichtig und das ist schön, die wiederzusehen. Und somit der Kontakt reißt eigentlich komplett dann nie ab. Nein.
Und wie schaffst du es als jemand, der einfach auch sehr empathisch ist und dem die Dinge nahe gehen, der auch sagt, das ist okay, das ist auch Teil des Prozesses sozusagen gerade hier, da nicht irgendwie, naja, ich sag mal, ins Loch zu fallen, umzufallen in Situationen, wo es spitz auf Knopf steht, zum Beispiel an einem Krankenbett. Und du merkst, also du hast die Kamera in der Hand und filmst, aber da geht es gerade ums Ganze. Wie hältst du da auch professionell eine Position, damit das Bild am Ende in deinem Sinne sozusagen richtige Nähe und Distanz hat?
Wenn ich nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht, so wie bei Nicole, versuche ich die Distanz zu halten, also eine emotionale Distanz für mich selber. Ich glaube, das muss jede Ärztin, jeder Pfleger muss das sowieso auch machen. Das kann man auch, muss man auch können, weil sonst, glaube ich, darf man diesen Job nicht machen. Und dann, wenn die Geschichte gut ausgeht, dann ist es ja eh was Schönes. Dann ist es ja eine Belohnung. Dann ist es ja das, für was ich meinen Beruf mache, weil das ist ja unglaublich schön, an dem teilhaben zu dürfen. Und das bringt mich dann auch über die ganzen schwierigen Situationen hinweg. Das spendet mir dann auch Trost, wenn manche Geschichten, und das ist ja auch so gewesen, einfach nicht gut ausgehen. Und wenn die nicht gut ausgehen, und dann, ich habe da auch geheult, das wissen auch alle, die da waren, da kann man sich dem auch nicht entziehen. Dann leidet man ein Stück weit mit und dann muss man einfach wieder, ja, da muss man selber sich wieder in den Spiegel schauen und sagen, ja, okay, und man muss seinen Job weitermachen und einfach wieder die Distanzen ein Stück weit herstellen, ja.
Wie kriegt man das denn hin, wenn so dramatische Ereignisse, wie du sie oft begleitest, stattfinden, da das richtige Bild zu wählen, dass das nicht, naja, irgendwie wie eine Sensation aussieht oder nicht, dass da also nicht die falsche, vielleicht auch voyeuristische Perspektive entsteht. Wie machst du das?
Ich glaube, es gibt zwei Komponenten. Es gibt erstmal eine technische Komponente. Die technische Komponente ist die, dass ich mit sehr kleinem Equipment drehe und ich zum Beispiel Brennweiten wähle, die jetzt nicht kein Teleobjektiv sind, wo ich mir ja ein Stück weit etwas stehlen würde, weil ich suggeriere, näher dran zu sein, als ich tatsächlich bin. Das ist voyeuristisch, das würde ich nicht tun. Ich nehme Brennweiten her, die ein bisschen so mich zwingen, also die dem menschlichen Auge entsprechen, die dem Sichtfeld des menschlichen Auges entsprechen und die zwingen mich zu dem Abstand, zu einem Abstand, der dann eh gebührend ist, ja, weil wenn ein Patient jetzt verstirbt, dann stehst du ja mit diesem Abstand da, der deiner Situation gerecht ist. Du bist ja nicht der, der wirklich da einen halben Meter neben dem Bett steht, ja. Da steht die Mutter, der Bruder, die Schwester. So, das ist das Technische. Und das Zweite ist, glaube ich, auch ja eine Frage der emotionalen Haltung. Und oftmals, ich habe das oft erzählt, bei Charité Intensiv hatte ich oft das Einverständnis von Angehörigen, gewisse Begebenheiten zu drehen. Der letzte Abschied von der Tochter zum Beispiel, kann ich mich noch erinnern, das war am 26. Dezember 2020. Und ich konnte es nicht drehen. Da gibt es sehr, sehr wenige Aufnahmen davon, weil ich konnte es nicht drehen, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt völlig unangebracht und ich würde quasi den Angehörigen jetzt diesen letzten Moment stehlen, weil ich mir immer gedacht habe, die merken, dass ich da bin und deshalb können sie sich dem jetzt nicht zuwenden, was eigentlich wichtig ist, nämlich sich von ihrer Tochter zu verabschieden. Was ich aber da im Nachhinein immer gehört habe, ist, dass sie mir gesagt haben, Karl, wir haben überhaupt nicht gewusst, dass du im Zimmer bist. Wir haben das gar nicht mitbekommen. Also das ist auch, die Wahrnehmung ist da auch ganz, ganz wichtig in solchen Situationen. Und da kann ich mich nicht immer auf meine eigene Wahrnehmung verlassen.
Waren schon mal Menschen unzufrieden mit dem, wie sie gezeigt wurden in deinen Filmen?
In meiner ganzen Karriere sicher, ja.
Du hast ja auch wirklich, muss man vielleicht mal sagen, sehr viel auch gemacht, über das wir nicht sprechen. Du arbeitest für internationale Sender, bist auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, machst auch sehr journalistische Formate, reportagig und so weiter.
Ja, also wir haben mit Kollegen zusammen einen Film über nordkoreanische Arbeits- man muss fast sagen, Sklaven gedreht. Da waren die Nordkoreaner nicht zufrieden. Aber das ist ja dann, das ist ja ein Stück weit auch natürlich Sinn und Zweck der Sache. Nein, aber es ist mir auch passiert, dass dann Menschen mit dem Endprodukt nicht zufrieden waren. Ich muss aber sagen, seit 4, 5 Jahren drehe ich diese sehr nahen beobachtenden Dokumentationen, wo ich sehr, sehr viel Zeit mit den Menschen verbringe, die ich drehe. Und da ist es tatsächlich nie passiert. Das kann ich wirklich ehrlich sagen. Zu meiner eigenen Überraschung, weil ich auch manchmal dann die Menschen gezeigt habe in Situationen, wo sie unglaublich verwundbar waren, wo sie gerade irgendwie von der Beatmungsmaschine gekommen sind, einfach ein physisches Wrack waren, oder bei der Vera, wo sie einfach schwach war und verletzlich war. Aber mir wurde dann nie gesagt, das fand ich nicht okay. Und wenn ich den Verdacht habe, dass es nicht okay sein könnte, dann spreche ich mit denen das natürlich vorher ab, auch ob wir das dann so zeigen oder nicht, wenn wir wirklich die Besorgnis haben, dass wir da eine Grenze überschreiten.
Bist du jemand, der dann auch immer wieder zweifelt, also in jeder Situation neu, oder hast du schon eher das Gefühl, okay, ich bin jetzt hier am richtigen Platz, der Rahmen ist gesteckt, ich habe gefragt, was ich fragen konnte, und ich fühle mich hier gerade gut so?
Also es ist komplett, also A, ist es von der Tagesform abhängig. Manchmal habe ich Tage, da zweifle ich an allem, da zweifle ich an jeder Einstellung. Dann ist alles falsch und das ist ästhetisch nicht schön, und ich bin hier fehl am Platz und außerdem passiert nichts, und dann bin ich auch selbst destruktiv. Dann hat man natürlich Zweifel, wenn dramatische Geschehnisse passieren, hat man natürlich immer, fragt man sich immer, okay, kann ich das jetzt noch drehen? Wäre das okay? Drehe ich das jetzt und wir besprechen das nachher? Oder ist es jetzt einfach zu viel? Und ich habe auch oft Dinge einfach nicht gedreht, weil es auch zu viel war. Also ich glaube, das muss man sich aber auch immer fragen. Vor allen Dingen, wenn man in dem Krankenhauskontext dreht, muss man sich immer fragen, ist es jetzt noch angebracht oder gehen wir jetzt da einfach zu weit?
Ja. Und neben dieser menschlichen Frage, wie man dann sozusagen umgeht mit den Leuten, die man da filmt, hat es dich als professioneller Dokumentarfilmer beruhigt, dass du wirklich wahnsinnig viele Preise gewonnen hast in jüngerer Vergangenheit? Besonders allein 3 Grimme-Preise und you name it, Deutscher Fernsehpreis. Ist das etwas, was dir, sagen wir mal, Ruhe gibt?
Naja, also es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass mich das nicht schmeichelt und ehrt, auf jeden Fall. Ich glaube aber wirklich auch sagen zu können, und das gilt auch für die Mareike, mit der ich viele Filme gemacht habe, meine Kollegin, also an der Charité.
Mareike Müller, ja.
Mareike Müller, wir machen die Filme nicht für die Preise. Wir machen die Filme wegen der Sache, und wir haben eine Art und Weise, uns diesen Themen zu nähern. Und wir stecken da sehr viel Zeit rein, und dann kommen die Produkte raus, so wie sie rauskommen. Und ich glaube, wenn man anfängt, Filme für die Preise zu machen, dann wäre es auch falsch. Dann, glaube ich, wird man auch keine Preise mehr gewinnen, weiß ich jetzt gar nicht. Es wäre die falsche Einstellung, glaube ich.
Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Ich habe mir nur die Frage gestellt, also Zweifel beim Job kennen ja einige Leute, ja, ne? Dass man auch so, wie du gerade gesagt hast, an manchen Tagen verzweifle ich an allem, ja, ne? Und ich habe mich gefragt, wenn man jetzt von außen so eine wirklich große Bestätigung bekommt, ob einen das dann diese Zweifel vielleicht abstellen lässt, ein Stück weit.
Ah, ja, und es macht dich ein Stück weit ruhiger und es gibt dir ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und das wirklich Schöne ist, und das ist ein Geschenk, dass dann oft Menschen die Filme auch schon gesehen haben. Und das gibt einem einen großen Vertrauensvorschuss. Mhm. Und das macht eigentlich das Allerschwierigste an meiner Arbeit dann sehr viel einfacher, nämlich mir das Vertrauen erstmal zu erarbeiten. Und das ist eigentlich das Entscheidende der Preise. Und wenn Menschen deine Arbeiten bereits gesehen haben, ist dieser Vertrauensvorschuss, den man bekommt. Da ist aber dann wieder ein Stück weit Verantwortung dabei, weil dann kann man auch, wenn man ein bisschen so paranoid veranlagt ist wie ich, dann kann man auch denken, ja, okay, aber jetzt darfst du es wirklich nicht verkacken, Karl, weil die haben jetzt auch diese Erwartungen sozusagen.
Weißt du? Okay, diese Seite, ja, gibt's natürlich auch. Und was bedeutet dir, nur ganz kurz zum Abschluss, was bedeutet dir die Ehrenmedaille deiner Heimatstadt Fichtach? Bayerischer Wald,
wunderschöne Stadt, Luftkurort. Die hast du wirklich gut recherchiert. Die bedeutet mir tatsächlich sehr viel, Weil ich bin in Fichtach im schönen Bayerischen Wald aufgewachsen, habe da eine schöne Kindheit verlebt, mein Abitur gemacht. Ich glaube, da ist auch viel passiert. Ich habe Abitur in Biologie und Englisch gemacht. Ich habe dann 5 Jahre in England gelebt. Biologie war ein großes Thema, habe ich studiert. Also da wurden viele Weichen schon gestellt. Und ich bin da sehr gerne. Ich mag die Mentalität sehr gerne. Ich habe da meine Freunde. Und was mich am allermeisten freut, ist so, die Menschen sind ein Stück weit stolz auf mich, auf eine sehr charmante Art und Weise, und das ehrt mich auch, weil ich einer von ihnen bin und irgendwie rausgegangen bin in die Welt, und sie interessieren sich wahnsinnig für meine Arbeit, und deshalb bedeutet mir diese Ehrenmedaille tatsächlich sehr viel.
Findet man viele Artikel, wo es heißt, Karl Gierstoffer kommt bald wieder vorbei und zeigt seine neue Dokuserie, und wir sprechen mit ihm, und das ist schön zu sehen. Ja,
ja, das ist mir sehr wichtig auch.
Die Antwort.
Und da bekommen wir heute Unterstützung von Bettina Schöne-Seifert, Seniorprofessorin am Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Uni Münster. Hallo.
Hallo.
Sie und Karl Gierstoffer kennen sich aus beruflichen Gründen. Vielleicht kommen wir da noch drauf. Ich möchte jetzt erstmal kurz auf die Frage gucken, die wir hier besprechen wollen. Und dazu vielleicht der Hinweis, Sie haben sich intensiv mit der Ethik rund um Sterben und Tod beschäftigt. Und Karl, du hast die Frage mitgebracht. Sie dreht sich um den Blick auf die eigene Endlichkeit und speist sich aus ganz persönlichen Erfahrungen von dir. Vielleicht kannst du das kurz mal erklären.
Naja, während meiner ganzen Dreharbeiten habe ich oft auch Menschen sterben gesehen. Und ich habe gesehen, dass es so ein bisschen vielleicht zwei Strategien gibt. Also wenn man gläubig ist, dann ist der Glaube auch eine große Hilfe und vielleicht auch eine Brücke, mit der eigenen Vergänglichkeit umzugehen oder mit der Vergänglichkeit einer geliebten Person. Und wenn man jetzt keinen Glauben so im klassischen Sinne hat, dann war es das dann auch. Ja. Meine Frage wäre daher für Menschen, die jetzt keinen Glauben haben, der eine Brücke ins Jenseits gibt und der an einem Leben in welcher Art auch immer nach dem Tod glaubt, wie man am besten mit seiner eigenen Vergänglichkeit umgeht und mit der Vergänglichkeit von Menschen, die einem nahestehen.
Ich finde den Aufschlag, Karl, den du da machst, völlig plausibel. Für die Menschen, die Trost im ewigen Leben sehen und ein sozusagen das Erdenleben nur, ich sage es jetzt mal salopp, als Durchgangsstrecke betrachten, mag das Sterben in vielen Fällen, das eigene und das der geliebten anderen, leichter sein. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns klar machen, dass diese Frage nach Trost, wenn wir es so nennen wollen, sich auch für ganz gläubige Menschen stellt, denn auch die sollen und wollen ja die Durststrecke des Erdendaseins irgendwie auf richtige und gute Weise hinkriegen, oder? Also es soll sich irgendwie auch das Sterben nicht ganz schlimm anfühlen, und irgendwie spielt ja auch Ethik eine Rolle. Wie leben wir richtig? Das gilt für religiöse wie nicht religiöse Menschen. Und da ist meine eine Antwort. Es gibt natürlich auf die Frage Umgang mit der eigenen Endlichkeit. Die Strategie verdrängen wir bis zuletzt. Oder es gibt die Strategie, fällt in mein Fachgebiet, wir versuchen es mit der Unsterblichkeit und machen Anti-Aging, sehr es geht. Und die dritte Strategie, die realistischste ist, wir setzen uns irgendwie damit auseinander, dass wir endlich sind. Und da könnte eine Antwort sein, wir versuchen unser Leben sinnvoll zu führen und auch dem Sterben einen gewissen Sinn zu geben. Und der könnte ja darin bestehen, dass wir getrost sagen, wir haben uns bemüht darum, ein Leben so zu führen, dass es auch der Gemeinschaft ein bisschen dient. Also das Leben für einen selbst gut machen und für andere auch gut machen.
Wie könnte das zum Beispiel aussehen?
Das Leben für andere gut zu machen? Ich glaube, ganz wesentlich darin, dass man klingt jetzt sehr altmodisch, aber dass man auch darüber nachdenkt und danach lebt, wie man sagen, zum Wohl der anderen beitragen kann. Dass man nicht in seinem Leben immer Trittbrett fährt. Das ist ein Stichwort für die Organspende-Diskussion.
Wo wir uns kennengelernt haben über die Organspende.
Genau. Und ich dich unglaublich schätzen gelernt habe.
Ich dich auch.
Dieses Wort Trittbrettfahren, Das gibt es in der Ethikdebatte schon seit einiger Zeit und es ist ja eigentlich selbsterklärend. Leute, die jetzt an unserem Beispiel festgemacht, die bereit sind und willens sind, im Bedarfsfall ein eigenes Organ zu nehmen und auch für ihre Angehörigen das wünschen, aber selber nicht spenden. Die, von denen könnte man sagen, die fahren eben schwarz. Mhm. Und das zu überdenken, das ist ja meistens keine böse Absicht, aber zu überdenken, dass wir eben wirklich Teil dieser Gemeinschaft sind, die eine fantastische Medizin hat, die uns auffängt in allen möglichen sozialen Schieflagen, die uns eben auch Organe und Organtransplantationsmedizin bereitstellt, wenn wir sie wollen und brauchen, der geben wir ein bisschen was zurück. Und das könnte sich gut anfühlen. Und deswegen könnte es sich auch gut anfühlen, einen Organspendeausweis zu haben.
Das nehme ich jetzt mal als ein Beispiel und würde denken, daran könnte sich anschließen, Dinge zu tun, die für die kommenden Generationen in irgendeiner Form hilfreich sind. Also im Prinzip zeitlebens über sich hinaus zu denken und eine Befriedigung dahin zu finden, die Brücke des Lebens für andere weiter positiv zu gestalten.
Schöner kann man es gar nicht sagen, finde ich auch. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Strategien, im Kleinen und im Größeren. Das können wirklich Klimaschutzanstrengungen sein, Nachbarschaftshilfe, das Lächeln am Morgen, wenn man irgendjemanden trifft und so weiter und so weiter. Aber dass das sagen, beitragen kann zu einem geborgeneren Leben, von dem man auch immer mal wieder dann sich klar macht, dass es wie alles Leben auf dieser Erde irgendwann zu Ende geht und wir die Staffel weitergeben.
Was ich jetzt schön finde, wenn ich dir zuhöre, ist also A, natürlich ist es nicht so, dass Menschen, die den Glauben haben, den Tod einfach nur so hinnehmen können. Das habe ich selber erlebt, als ich an der Charité gedreht habe mit, ich darf das auch erzählen, glaube ich, mit Evelyn, die sehr gläubig war und trotzdem denselben Schmerz verspürt hat. Aber wenn ich dir jetzt zuhöre, ist ja interessant auch zu sehen, dass eigentlich die Religion und die Nicht-Religion dieselbe Strategie fährt, nämlich dein Leben sinnvoll zu gestalten im Hier und Jetzt, dein Erdendasein und es sinnvoll ist, für andere da zu sein, was jetzt in der christlichen Religion die Nächstenliebe ist, was der Islam kennt, was alle Religionen kennen. Und wo ich als Biologe sage, was mich auch nicht überrascht, weil wir sind ja auch soziale Wesen. Wir existieren nur im Kontext mit den anderen und nicht selbst. Und deshalb macht es auch wirklich Sinn. Wie ist denn deine Erfahrung, Bettina? Ist es schwierig, sich diese Frage zeitnah, zeitig zu stellen? Also tendieren wir dazu, die einfach aufzuschieben in die Zukunft und sie zu verdrängen?
Ja, ich glaube, das tun wir alle immer wieder und das ist ja auch irgendwie für das seelische Gleichgewicht zum Teil eine gute Strategie, eine hilfreiche Strategie, weil uns der Gedanke daran, dass wir eben morgen schon einen Unfall haben könnten oder übermorgen eine Krebsdiagnose uns ja irgendwie auch lähmen würde. Aber immer mal wieder über diese Dinge ein bisschen nachzudenken, also philosophieren im ganz abgespeckten, im pragmatischen Sinn, ist wahrscheinlich ein guter Motor, um sich klarzumachen, wie einfach es zum Teil ist, dieser Gemeinschaft, zu der wir gehören und gehören wollen, ja in irgendeiner Weise, gilt das sicher für alle Menschen, was praktisch Relevantes zu tun. Also nicht nur so spinnet zu denken, man würde gerne, sondern eben kleine Dinge, die einem so ein Geborgenheitsgefühl geben. Und dann glaube ich wirklich, dass das sozusagen die Versöhnung mit unserer aller Sterblichkeit vielleicht mit einem kleinen Lächeln funktionieren kann manchmal.
Kannst du dir dieses kleine Lächeln vorstellen, Karl?
Du siehst es an meinem Gesicht. Ja,
okay, stimmt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Unterstützung von Bettina Schöne-Seifert, Expertin für Medizinethik. Es war sehr schön, dass wir mit Ihnen sprechen konnten.
Ja, für mich auch.
Danke,
Bettina. Einen schönen Tag. Tschüss.
Alles Gute für Sie. Tschüss. Lieber Karl, du hast Menschen in so schwierigen Situationen beobachtet, haben wir schon drüber gesprochen. Verlust, Schuld, Krankheit, Tod. Du hast da genau hingeschaut. Gibt es etwas für dich, wo du sagst, da bin ich total gewachsen, da ist eine Essenz über das Menschsein, die habe ich für mich mitgenommen?
Ich glaube, das war die Zeit auf der Station 43 während Corona, wo der Tod schon sehr präsent war. Und wie wir ja gerade in dem Gespräch mit Bettina Schöne-Seifert gehört haben, ist, also die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit ist wirklich sehr präsent. Und ich muss ehrlich sagen, bis zu dem Zeitpunkt, und das war der Winter 2020, 2021, habe ich mich mit dieser Frage nicht so auseinandergesetzt. Und dann war die so präsent und dann habe ich oft gesehen, und ich empfinde das fast auch als Privileg, ich habe gesehen, wie verschiedene Menschen mit dieser Frage umgehen und in welcher, wie sie dieser Situation begegnen. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert, weil ich oft gesehen habe, dass Menschen dann über sich selbst hinauswachsen. Ich hätte eigentlich dann mehr absolute Verzweiflung erwartet, aber ich habe oft gesehen, dass da dann eine Akzeptanz war und sobald die Akzeptanz eingetreten ist, auch etwas Versöhnliches da war. Und das habe ich mitgenommen. Und das, wie gesagt, empfinde ich als sehr großes Privileg und ich hoffe, es auch dann umsetzen zu können, wenn es mal soweit ist. Also das werde ich immer mitnehmen.
Und so ganz praktisch, zwischen den großen Projekten, die du angehst, wie lädst du da deine Akkus auf?
Naja, indem ich in meine schöne Heimat fahre, in den Bayerischen Wald und dort Mountainbiken gehe und Kajak fahren gehe oder auch nach Tirol fahre und in die Berge gehe. Ich fahre jetzt gar nicht mehr so viel in den Urlaub. Ich plane gerade eine Reise in den Sudan im Herbst. Das wird ein großer Trip, ein großes Abenteuer. Und deshalb habe ich auch das große Privileg, dass ich mich gar nicht damit auseinandersetzen muss, oh, wo fahren wir jetzt in den Urlaub, fahren wir nach Bali, fahren wir hierhin, fahren wir dorthin. Nee, ich steige in den Zug oder fahre mit dem Auto und fahre in den Bayerischen Wald oder fahre nach Österreich und das reicht mir dann auch. Da brauche ich keine größere, da brauche ich schon Abenteuer, aber auf eine andere Art und Weise und so erhole ich mich dann.
Der Dokumentarfilmer Karl Giersdorfer, vielen Dank, dass du mal wieder hier zu Gast warst. Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch, der
noch hoffentlich
kommt. Ich
mich auch, lieber Utz.
Und alles Gute für dich.
Ja, und schöne Grüße an all die Zuhörerinnen dort draußen.
Wenn Ihnen das Gespräch mit unserem Plus-1-Lieblingsgast gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da, wo es geht. Empfehlen Sie uns gerne weiter oder abonnieren Sie uns. Das hilft uns mit diesem Podcast sehr. In der zweiten Plus-1-Podcast-Folge von dieser Woche geht es um eigene Wege auf dem Weg zur Heilung von schwerwiegenden Erkrankungen. Hoffnung, Glauben, Besserung, Rückschläge. Wir sprechen über Heil dich doch selbst, den Dokumentarfilm der Filmemacherin Jasmin C. Rahms, die darin auch die eigene Epilepsieerkrankung thematisiert.
Ich hatte vor allem auch erstmal ähnliche Tiefschläge und zwar richtig böse Tiefschläge. Also bin mehrfach wirklich, wirklich böse auf den Kopf gefallen, während ich Anfälle hatte, wo ich wirklich auch Glück hatte. Deshalb sage ich auch, also dieser ganze Versuch hat auch ein großes Stück Naivität mit sich gebracht oder hatte in sich. Aber ich bin einfach irgendwie ein Dickkopf und habe nicht aufgegeben.
Welche Erfahrungen die unterschiedlichen Menschen und auch die Filmemacherin selbst auf ihren Wegen machen, das erzählt sie uns hier in unserer zweiten Plus-1-Folge dieser Woche. Ich sage Tschüss. Danke fürs Zuhören. Alles Gute für Sie. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Producer Jochen Dreyer, Technik Eugenie Klesertel, moderiert habe ich, Utz Dreger.